Wir haben gestern klar gemacht, dass eine wirkliche Verkündigung ohne biblische Lehre ist wie ein Körper ohne Knochengerüst. Und nun wollen wir heute den umgekehrten Weg einmal versuchen. Wir wollen uns mindestens die Aufgabe bewusst machen, wie kann es geschehen, dass wir die erregenden Tatbestände aus dem Zentrum unseres christlichen Glaubens so verkündigen, dass niemand dabei einschläft. Dass wir das Erregende und Packende nicht in die Watte der Langeweile einschnüren und einpacken. Wie kann es geschehen, dass wir treue Haushalter bleiben, jener Geheimnisse, die Propheten und Könige gern gesehen hätten und die seit Jesus erschlossen enthüllt sind? Kommt zum ersten Hauptteil, Römisch 1, Rechtfertigung, erwecklich predigen. Ich habe lang gefahndet und bin jetzt endlich wieder in der Festschrift zum 70. Geburtstag von Bischof Kurt Scharf auf den Abschnitt gestoßen, in dem Wilhelm Busch Essen niedergeschrieben hat, wie er dazugekommen sei, die erweckliche Predigt der Rechtfertigung als Lebensaufgabe anzusehen. Da schreibt Wilhelm Busch, als junger Pfarrer konnte ich mich nicht damit abfinden, dass von unseren Gottesdiensten so wenig Wirkung ausgeht. Wir haben doch eine Botschaft, die Menschen und Welt verändern kann. Da sagte ich mir, es hat Prediger gegeben, unter deren Verkündigung wirklich etwas geschehen ist. Durch Volkenings Predigt in Jöllenbeck wurde das Ravensberger Land von Grund aus verändert. Zu den Predigten des jungen Hofacker in Württemberg strömten Menschen herzu, die bisher völlig gleichgültig gewesen waren. Die Wirkungen von Ludwig Harms in der Lüneburger Heide sind noch heute festzustellen. Und so sammelte ich mir aus Antiquariaten die Predigten dieser Männer. Ich geriet an den badischen Erweckungsprediger Hennhöfer, an Gottfried Daniel Krummacher, der das Wuppertal bewegt hat, an den gewaltigen schwedischen Zeugen Rosenius, an den Engländer Spurgeon, an Zinzendorfs Berliner Reden. Es waren Reformierte und Lutheraner darunter, aber in einem waren sie eins. Ihre ganze Verkündigung kreiste um Römer 3, um die Rechtfertigung des Sünders. Nun, sagt Wilhelm Busch, die Botschaft von Römer 3 ist seit der Reformation viel gepredigt worden. Aber je länger, je mehr wurde solche Predigt unaktuell, trocken, lehrhaft. Sie versenkte die Gemeinde in Schlaf. Und nun machte ich die Entdeckung, die Erweckungsprediger verkündigten die freie Gnade Gottes für Sünder nie so, dass Menschen in eine trübe Sicherheit gerieten. Es geschah vielmehr das Eigentümliche, dass der Mensch durch die Predigt von dem, was Gott für ihn getan hat, im Gewissen getroffen und erweckt wurde, dass er aufstand und umkehrte, so entstand lebendige Gemeinde. Es wurde mir deutlich, dass wir viel mehr als bisher bei diesen von Gott legitimierten Predigern in die Schule gehen müssten. Ich bin gewiss, dass die evangelische Kirche steht und fällt mit ihrer Predigt. Und ich bin überzeugt, dass darin die eigentliche Aufgabe unserer Verkündigung besteht, die Rechtfertigung erwecklich zu predigen. Das gilt für Predigten wie für Evangelisation, für Gemeinschaftsversammlungen wie für den Hauskreis. Ein Leben lang habe ich mich darum gemüht. Ich bin bis heute, bis zu diesem Tag darin ein Schüler geblieben, die Rechtfertigung erwecklich zu predigen. Soweit Wilhelm Busch. Also nochmal, die Hauptaufgabe evangelischer Verkündigung besteht darin, Rechtfertigung erwecklich zu predigen. Man darf lebenslang Schüler bleiben in dieser Aufgabe. Zum Schulpensum gehört es wie ein Schießhund aufzupassen, dass die Verkündigung der Rechtfertigung nicht trocken, verstaubt, unaktuell wird. Und zum Schulpensum gehört es, um die Gnade zu bitten, dass über der Verkündigung nicht Menschen in trübe Sicherheit geraten, sondern im Gewissen getroffen und vom lebendigen Jesus erweckt werden. In diesem Bereich kann ich Ihnen gar keine Ratschläge geben, sondern da müssen wir alle anfangen, dass wir Schwestern und Brüder bekommen. Wir müssen darum bitten, dass Gott uns solche Schwestern und Brüder schenkt, die in diesem Bereich mahnen und strafen können. Vor langen Jahren, als ich noch junger Pfarrer am Ulmer Münster war, hat mich eines Tages Kurt Heimbucher besucht. Kurt Heimbucher unter meiner Kanzel, war ganz stolz, aber habe ein bisschen darauf gewartet, dass nach dem Gottesdienst Kurt Heimbucher sagen würde, Rolf, das tat gut, mal wieder eine biblische Verkündigung zu hören. Aber nichts davon, sondern hat gesagt, Rolf, predigst du eigentlich dauernd so? Als ob wir das Schiff unseres Glaubens schon im Hafen hätten. Und dann hat er auf seine breite Brust unvergesslich getippt und hat gesagt, es ist die bewahrende Gnade Gottes täglich, wenn ich nicht noch ins Zuchthaus komme. Verstehen Sie, das hat mir einen Schock gegeben. Predigen wir so, dass wir einen Eindruck erwecken, dass das Schiff des Glaubens schon im Hafen ist. Oder wecken wir Gewissen? Schenkt uns das Gott? Anderes Erlebnis. Widerstand einer unten an der Kanzel vom Ulmer Münster, unser guter Haubensack von der altpietistischen Gemeinschaft in Ulm, schon längst in der Ewigkeit. Er war Kriminalkommissar bei der Ulmer Kriminalpolizei, also alles andere als ein säuselnder Bruder. Er konnte schon scharf seine Sache sagen, wenn es sein musste. Aber er hat gesagt, Herr Schiffbuch, redet mit Jerusalem freundlich. Wenn man zu viel Stahl in der Stimme hat, kann es auch Gewissen verhärten und nicht wecken. Und Gott schenke uns solche Schwestern und Brüder, die uns helfen, dass unser eigenes Gewissen geweckt wird. Aus welcher Sicherheit heraus sprichst denn du? Bist denn du mit deinem Glauben schon längst im Hafen? Und die uns helfen, dass wir neu ins Beten geraten. Herr, hilf uns, dass ich dein treuer Haushalter sein kann und Gewissen wecken kann. Aber Hauptaufgabe ist und bleibt die Rechtfertigung erwecklich predigen. Zweiter Teil. Erwecklich hat es in erster Linie mit Wecken zu tun. Und da darf ich einfach ein paar Anregungen weitergeben, die mir klar geworden sind bei vielen Besuchen von Pfarrern. Ich habe ja die Visitationsaufgabe in meinem Bezirk. Ich bin in der Prüfungskommission unserer Landeskirche und erlebe auch einiges im Bereich der Gemeinschaften. Unser Bruder von der Leitung des Brunnenverlags hat gestern besonders freundlich einige Bücher erwähnt, die von mir herausgegeben wurden. Als das Buch auf dem Markt war, Jesus gepredigt und geglaubt, da hat ein Bruder aus Frankfurt geschrieben, ich habe das Buch gelesen. Ich danke allen Verfassern für ihre Mühe, Gottes Wort ohne Abstriche und ohne Zusätze zu verkündigen. Und trotzdem muss ich gestehen, dass die wenigsten dieser Predigten mich angesprochen haben. Sie sind viel zu abstrakt, viel zu trocken. Und dann erwähnt er die Predigt eines großen Evangelisten, ist weder Edgar Schmidt noch ich, sagt, diese Predigt ist so akademisch, dass ich überzeugt bin, die ist nicht nach einem Tonband einer gehaltenen Ansprache geschrieben, sondern am Schreibtisch entstanden. Diese Predigt gibt mir nichts, obwohl sie biblisch ist. Also das gibt es, dass Predigten treu, biblisch, lehrhaft sein wollen, aber dass kein Funke überspringen kann. Erwecklich hat es mit Wecken zu tun. Der Homiletiklehrer von St. Krishna möge mir vergeben, wenn ich einfach einiges sage, sind Erfahrungen vielleicht, die bloß fürs Remstal zutreffen. Wir müssen wieder bei den Volksrednern unserer Zeit in die Schule gehen. Neulich habe ich am Rand miterlebt, eine Gewerkschaftsversammlung, Proteststreik bei der Firma Bauknecht. Der Gewerkschaftssekretär hat gesagt, wir wollen Lohnerhöhungen, nicht 1%, nicht 2%, nicht 3%, nicht 4%, auch nicht 5%, auch nicht 6%, auch nicht 7%, nein, unter 8% tun wir es nicht. Das hat er in seiner Rede dreimal wiederholt, bis schließlich die Versammlung im Sprechchor mitgegangen ist. Nun können wir sagen, das sei zu demagogisch simpel, aber vielleicht sind im Gegenteil unsere Ansprachen so weit in der Höhe, dass ein müder Mensch schon nach 3 Minuten einschläft. Wir müssen so reden, dass es wirklich auch verstanden wird. Früher war der Bürgermeister und der Lehrer, der Prediger und der Pfarrer die einzigen in einem Dorf, die einigermaßen reden konnten. Heute ist jeder derer, die zuhören, ausgesetzt, erstklassige Rhetorik, die ihm frei Haus durch den Fernseher geliefert wird. Wenn man bloß einmal einen Rhetoriker ansieht, wie unseren deutschen Bundeskanzler Schmidt. Ich wähle selten seine Partei, deshalb kann ich es erwähnen. Aber das ist so exzellent, wie der Unterschiede macht in der Geschwindigkeit, mal langsam, mal schnell, in der Höhenlage, mal hoch, mal tief, mal laut, mal leise, auch in der Beherrschung des Mikrofons. Und dann vor allem die Pause. Beherrschen wir die Pause? Wenn Schmidt sagt, und da habe ich die Anfrage an die Opposition, ob sie denn wirklich begriffen hat. Merken Sie die Pause? Da wartet jeder, was jetzt kommt. Das Wichtigste an erwecklicher Ansprache ist, dass wir Pausen machen können. Das sage ich im Ernst. Ich habe es bei meinem Onkel Wilhelm Busch erlebt. Der war immer so aufgeregt, seit er im Ersten Weltkrieg schwer verwundet war, verschüttet war. Der hat jede evangelistische Ansprache sich selber kaputt gemacht, indem er gesagt hat, jetzt bitte ich die alte Oma da hinten, dass sie endlich hinsitzt. Keiner hat die alte Oma gesehen. In dem Augenblick haben sie alle rumgetreten und nach der Oma geguckt. Und dann bekam er seinen Herzinfarkt im Jahr 61, 62 und musste dann nach ärztlicher Verordnung nicht mehr als eine Ansprache halten. Der Arzt hat gesagt, täglich einen Schuss, nicht mehr. Und er hat die Beruhigungsmittel gehabt und seine Evangelisation war danach anders. Nicht mehr aufgeregt, nicht mehr verhetzt, sondern kam aus ganz großer Ruhe. Mit Pausen. Der Mensch nachdenken kann. Ein Wilhelm Busch, der nicht mehr geschrien hat, sondern seelsorgerlich geredet hat. Also wir sollten bei großen Rhetorikern in die Schule gehen. Sonst sind wir in der Gefahr, dass uns schon unsere 2-jährigen Kinder nachmachen. Es hat mich besorgt gemacht. Zuerst haben wir drüber gelacht, wie mein Sohn, er war gerade 2 Jahre geworden, nachgemacht hat, wie ich immer wieder sage, der Herr Jesus. Mit so ein bisschen der Herr Jesus hat er so ganz vergnügt vor sich hingesagt, der Herr Jesus, halt aufpassen. Habe ich meine Sprache noch in Kontrolle? Wie ist mit unserem Wortschatz? Die Sprache ist doch in der Bewegung. Die Spiegelsprache. Helmut Kohl, Punkt. Ein anderer Helmut, Punkt. Nicht der gelackte Löwe aus Hamburg, Punkt. Schon längst passé wieder. Lesen Sie Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine, großen Zeitung, Rheinischer Merkur. wie heute die Sprache darin besteht, in anschaulichen Bildern zu sprechen und doch gegen jede Aussage sofort die Kontrastaussage. Das habe ich gemeint und jenes nicht, weil die Journalisten merken, der Mensch ist so dumm, dass man eigentlich sofort den Gegensatz dazusetzen muss. Helmut Thielicke und Helmut Lamparter, zwei große Verkündiger, haben dauernd bei sich so eine Art Vokabelheftchen, wenn sie in der Zeitung oder in einem Rundfunksendung eine geglückte Formulierung sehen, schreiben sie das ein und das lesen sie immer wieder durch wie ein Fremdsprachenstudent, der seine Vokabeln paukt. Dass nicht immer bei uns der gleiche Wortschatz da ist, den alle schon kennen, aber es geht um mehr als um Sprache. Erleben wir noch die Wirklichkeit Gottes in unseren Tagen, sodass wir davon berichten können? Der Neukirchner Kalender beschwört seine Mitarbeiter, dass sie doch wie in früheren Jahren dafür sorgen möchten, dass die Rückseite des Kalenderblatts eine Erfahrung aus dem eigenen Leben bringt, die das, was auf der Vorderseite in Auslegung steht, lebensvoll macht. Und der Direktor und der Verlagsleiter sind entsetzt Jahr um Jahr, dass immer weniger praktische Rückseiten kommen, sondern dass auf der Rückseite steht, Dietrich Bonhoeffer sagte im Gefängnis oder Martin Luther sagt. Und dann kommen wieder Gedanken. Erleben wir überhaupt noch Gott heute? Wird unsere Wirklichkeit durchscheinen für das Handeln Gottes? Der Herr Jesus hat die Blumen auf dem Felde gesehen, Fischer, die ihr Netz auslesen, und hat gesagt, so ist im Reich Gottes. Wird für uns Wirklichkeit durchscheinend für Vorgänge des Reiches Gottes? Wir brauchen ja nicht die ganze Seelsorge immer auszuplaudern, aber was hat es bedeutet in jener großen Predigt von Johannes Busch, Posaunentag 56 war es wohl noch, 55, in Frankfurt, Adam, wo bist du? Er sagt, da sitzt in der Nacht vor mir ein Mann, den der Junge weggelaufen ist. Da sagt der Mann gebrochen unter Tränen, und da rufe ich nun in die Nacht hinein, Junge, wo bist du? Wir reden nicht zu menschlich von unserem Gott, wenn wir wissen, dass auch unser Gott in dies Frankfurt, in diese Bundesrepublik hineinruft, mein Mädel, mein Junge, wo bist du? Einer der ganz packenden Augenblicke, das können Sie heute noch auf der Platte hören, es geht Ihnen durch und durch. Weil einer ein Erlebnis, das er in der Seelsorge gehabt hat, nicht billig ausgeplaudert hat, sondern da haben Menschen gemerkt, der versteht uns. Mit unseren Problemen, mit unseren Kindern können wir signalisieren durch Beispiele aus dem Leben, dass Menschen merken, der kennt uns, der versteht uns. Wir brauchen nicht, wie das heute die Not ist, wenn wir die Bibel an den Menschen von heute heranbringen wollen, dass wir eine Liturgie entwickeln, wie sie heute im deutschen Sprachraum fast überall da ist, in jeder Rundfunkpredigt, dass die ersten 10 Minuten der Verkündigung bestritten werden mit allen Problemen der Welt. Von El Salvador bis Somalia, von der Bevölkerungsexplosion bis zur Bildungsmisere. Um deutlich zu machen, wir bringen zwar die Bibel, aber wir kennen auch die Welt von heute. Was soll das eigentlich nützen? Im Normalfall, bis hin zu Rundfunkansprachen, ist es ja ohnehin nicht mehr als Schlagzeilenwissen, auch bei uns. Das Hemd, das wir uns hier anziehen, das ist sehr durchscheinend und berichtet nicht bloß von großer Bildung und Belesenheit, sondern dass wir das tun, was andere auch tun. Und dann haben wir denn die Kraft, die Probleme zu lösen? Bei so einer Einleitung saß einmal mein Freund Helmut Lamparter neben mir und hat gestöhnt, wer die Schippe zu voll nimmt, kriegt sie nicht mehr hoch. Kann ich denn nachher mit der Textaussage, mit den 15 Minuten eine Antwort geben auf all die Probleme? Da kommen dann die tollen Purzelbäume und die Glaubensaussagen, und wenn unsere Welt noch so durcheinander ist, aber unser Herr ist noch größer, ja, aber der in El Salvador in Somalia würde gern wissen, wie es weitergeht, wie der Herr größer ist, Wir dürfen uns dann schon ein bisschen mehr hineinknien in die Probleme, wenn sie uns wirklich wichtig sind. Also nicht diese billige Tour. Ich glaube auch, dass bis heute der moderne Mensch viel mehr von seinem schmerzenden Hüftgelenk umgetrieben ist, als von den Problemen der dritten Welt. Apostel Paulus weiß, warum er, wenn er die Herrlichkeit der Wiederkunft Jesu Philipper 3 beschreibt, sagt, wir warten auf unseren Herrn, Jesus Christus. Nicht weitermacht, wer die Welt verändern wird, eine Welt voll Gerechtigkeit bringen wird, sondern unseren nichtigen Leib verklären wird. Da wird's konkret. Persönlich. Das heißt nicht, dass wir die Probleme der Welt aussparen sollen, aber den Gott bezeugen sollen, der die Welt von Afghanistan bis Zypern, von A bis Z, so lieb hat, dass er ihr den Sohn gibt. Da wird's aktuell. Dass unser Gott in die größte Not dieser Welt hinein das Entscheidende tut. Aber es wird höchste Zeit, dass ich von diesen homiletischen Anregungen, die uns helfen sollen, dass wir besser wecken können, wegkommen zum eigentlichen Thema, um Rechtfertigung, das Heil Gottes geht es. Römer 3, 21 ist solch eine Stelle komprimierter biblischer Lehre, dass ich immer, wenn wieder eine neue Bibelübersetzung auf den Markt kommt, als Test Römer 3, 21 folgende aufschlage. An dieser Stelle kommt es eindeutig heraus, ob einer mit viel Worten weniger sagt, als was im Luthertext steht, oder ob es ihm gelungen ist, mit neuer Sprache das weiterzugeben, was drinsteht. Komprimierte Lehre, Römer 3, 21. Wir wollen deshalb, bevor wir an diesen dritten Teil gehen, Überlegungen zu Römer 3, 21 folgende, den Text noch einmal hören. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geoffenbart. Sie ist bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühnopfer, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit, denn er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen in göttlicher Geduld, um nun zu diesen Zeiten seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus. Dürfen wir euch, liebe Brüder, nochmal mit einem Lied hören? Das wäre jetzt schön. Nun also zu diesem Abschnitt Römer 3, 21, Erwägungen und Überlegungen zu Römer 3, 21. Zuerst wollen wir auf einen der großen Zeugen hören, den auch Wilhelm Busch angeführt hat, Ludwig Hofacker, den württembergischen Erweckungsprediger, der gerade 30 Jahre alt wurde, bevor dann nach ganz schwerer Krankheit starb. Er hat seinen Freunden geschrieben, das ist meine Hauptpredigt. Ich predige das Lamm, das geschlachtet ist, das zieht die Geister. Es ist schade um die vielen Worte, die man auf den Kanzeln macht, die nicht auf ihn gehen. Werde doch Evangelisten und keine Moses. Da haben Sie das ganze Problem der Evangelisation. Warum weichen wir so gerne aus in ethische Themen? Ehefragen, Frage der Wahrheit, Umgang mit der Welt, Verantwortung für die Welt. Werde doch keine Moses, keine neue Gesetzeslehre. Die Welt ist voll mit Philosophen und Pädagogen, die sagen, bisher ist alles falsch gemacht worden. Der Mensch ist 2000 Jahre falsch gesessen, er hat falsch geschlafen, falsch die Freizeit eingeteilt, er hat falsch gespart, er hat falsch gegessen. Und alle sagen, hurra, gut, dann gehen wir ins Reformhaus und essen bloß noch Birkenmüsli. Jawohl. Wir lassen uns doch jagen von all denen, die sagen, es stimmt bisher nicht, aber jetzt kommt die große Lösung. Und was ist mit denen, die ihr Leben nicht mehr ändern können? Ihren Lebensstil, die nicht mehr anfangen können mit Trimm dich, weil sie einen zweiten Herzinfarkt hinter sich haben? Was ist mit denen, die ihre Frau verloren haben und hinterher merken, dass sie ihrem Ehegefährten nicht gerecht geworden sind? Deren Kinder groß sind und sie stehen vor den Scherben der Erziehung? Die können nicht mehr in die Erziehungsberatung, ist zu spät. Haben wir eine Botschaft für die? Werde doch keine Moses, sondern Evangelisten, die das Evangelium von der Vergebung der Schuld weitersagen. Jesus Christus, unsere Zuversicht und Stärke auch für die, die alles falsch gemacht haben. Von der Kindererziehung über Ehe, über Beruf, über Politik. Und jetzt ein praktisches Beispiel, wie er denn das geschlachtete Lamm gepredigt hat, so dass es Menschen, aufgeklärte Menschen des letzten Jahrhunderts angezogen hat. Sieh deinen Bürgen an in Gethsemane, wie er den ganzen Zorn der in den Schmutz getretenen Majestät Gottes auf seinen heiligen Rücken nimmt. Siehe, wie er sich als dein Bürge in den Staub vor dem Angesicht des Vaters krümmen muss, wie er sich auf seinen Knien für deine Schuld mühen muss. Und siehe, da hängt er am Kreuz in den brennendsten Schmerzen, blutend, von Gott und Menschen verlassen, verschmachtend, sterbend. Das ist die Bezahlung für deine Schuld. Und diese Bezahlung soll dir ewig zugutekommen. Ich rufe, ich schreie, ich posaune es aus, ihr Knechte des Verderbens, ihr großen Schuldner, ihr jungen Schuldner, ihr alten Schuldner, ihr bankrotten Leute, ihr armen Leute, kommt, kommt, bekennt eure Missetat. Hier ist der Herr, der euch alle Schulden nachlässt. Hier ist ein Meer von Liebe und Erbarmung. Wer wagt es, in dieses Meer hineinzuspringen? Wer ist so keck? O, kehre dich wieder, du abtrünniges Israel, spricht der Herr. Denn ich bin barmherzig und will nicht ewiglich zürnen. Wenn Sie das im Ohr haben, werden Sie merken, dass Wilhelm Busch wirklich hier in die Schule gegangen ist. In früheren Jahren hat er, wenn es ums Kreuz Jesu gegangen ist, erzählt von Arnold Winkelried, das freut Sie als Schweizer besonders, der die Speere auf seine Brust gezogen hat. Je älter er wurde, hat Wilhelm Busch immer nur gesagt, und nun nehme ich dich mit, den Hügel Golgatha. Da hängt dieser Jesus, schmachtend, leidet für dich. Da ist dein Heil geschehen. So wie er es bei Hofacker gelernt hat, und wie wir es beim Apostel Paulus lernen können, wenn wir Jesus, den Gekreuzigten, predigen, dann machen wir etwas ohne Netz. Dann hilft uns kein Intellekt mehr und keine Rhetorik. Sondern tun wir eigentlich rhetorisch gesehen etwas total Unvernünftiges. Dann bieten wir bloß noch ein paar Splitter und wissen, nur du, lebendiger Gott, im Heiligen Geist kannst daraus eine Brücke fügen zu den Menschen. Ich bin ganz auf dich angewiesen. Ich kann alles andere predigen, die ganze Ethik, und braucht den Heiligen Geist nicht dazu. Es kann dem normalen Menschen einleuchten. Beim Kreuz Jesu vernimmt der normale Mensch nichts. Und deshalb hat es ja auch ein Hofacker gelernt bei Paulus, der den Galatern sagt, es war doch euch Christus vor Augen gemalt, wie wenn er unter euch gekreuzigt wäre. Kreuzespredigt kann vielleicht gar nicht so viel rhetorische Kniffs anwenden, als das ernst nehmen. Jetzt muss der Heilige Geist das Entscheidende tun. Aber Hofwager konnte auch noch anders reden. Scharf, wie man es von einem Prediger Liebe Jesu gar nicht erwartet. Wenn es nach den falschen Propheten unserer Tage ginge, dann ist es vollkommen nebensächlich, was man von Jesus hält. Wenn es wahr wäre, was sie sagen, dass der Mensch ohne einen Mittler zu Gott kommen kann, dass er aus eigener Kraft tugendhaft sein kann, dass es keine Erbsünde und keinen Sündenfall gibt, wenn es wahr wäre, dass meinen, liebe Zuhörer, wenn das alles wahr wäre, dann wollte ich sagen, es ist die gleichgültigste Frage der Welt, was von Christus zu halten ist. Christus ist der gleichgültigste Mann von der Welt. Wenn das alles wahr wäre, was die falschen Propheten behaupten, dann wollte ich sagen, was schon viele gesagt haben, glaubt, was immer ihr wollt, aber lebt so, dass ihr es verantworten könnt. Aber das wäre weit gefehlt. Da würde ich euch große, unverantwortliche, seelenmörderische Lügen predigen. Da würde ich mich und euch in die höllische Verdammnis predigen. Ich würde euch und mich in das allerschwerste, unerträgliche Gericht Gottes hinein predigen. Denn das ist nun einmal der Wille Gottes, dass er, durch den er die Welt gemacht hat, Jesus, nun auch der große Wiederhersteller der gefallenen Welt sein soll. Es ist der Wille des Vaters, dass der Sohn das Oberhaupt sein soll über alles im Himmel und auf Erden. Und dass man den Sohn ehren soll, wie man den Vater ehrt. Und dass wer nicht glaubt an den Sohn Gottes, über solchem der Zorn Gottes bleibt. Wer sich nun dieser göttlichen Ordnung widersetzt, wer sich ihr nicht fügt, wer meint, er sei zu klug dazu, wer meint, er sei mit seinem Verstand über das hinausgewachsen, wer meint, wer dem Heiland, dem Sohn, nicht die Ehre gibt, die ihm gebührt, und wer sich nicht als armer Sünder unter den beugt, der gekommen ist, sünderselig zu machen, wer seine Seligkeit und alle Gnade und alles göttliche Leben und alle Vergebung der Sünden und alles, wessen eine unsterbliche Seele bedarf, nicht vom Sohn holen will, sondern andere Wege und Künste sucht, der wird verdammt werden. Das heißt, er hat keine Gnade, keine Barmherzigkeit zu hoffen. Alles, was er sich vorstellt von der Barmherzigkeit Gottes, ist eitler Traum und Wahn und Traum. Er hat nichts anderes zu gewarten, als dass er von Gott, dem Richter, der ewigen Finsternis zugewiesen werden wird. Und schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Liebe Zuhörer, Christus ist der allerunentbehrlichste Mann für einen Sünder. Er ist unentbehrlicher als tägliches Brot, unentbehrlicher als Kleider. Ach, was brauche ich solche Gleichnisse? Wenn man nicht sterben, sondern ewig leben will, muss man Jesus haben. Ohne ihn ist dies Leben ein elender, schwerer Traum. Ohne ihn bleibt das arme Herz unbefriedigt und unselig. Ohne ihn ist der Tod erst wirklich ein Tod und die Ewigkeit Schrecken und Finsternis. Ach, was sind wir ohne Jesus? Ja, elender als elend, jämmerlicher als jämmerlich, bloßer als bloß. So elend und jämmerlich, dass der ganze Himmel über unser Elend weinen möchte. Lieber wollte ich ein Pferd sein, das man in seinem Karren zu Tode schindet. Lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der keinen Heiland hat. Schon einmal, was für eine Sprache, was für ein Wortschatz, mal äußerlich gesprochen. Was für eine Überzeugung, ohne großes Wenn und Aber, ohne Tagesaktualität. Ich bin überzeugt, auch heute Menschen merken, da ist meine Sache dran. Was für ein Bild von Gott ich mir mache. Ob ich ewig lebe oder nicht, was meine Vorstellungen über den Tod sind. Und doch nicht bloß mit dem Schrecken geschafft, sondern Gewissen geweckt durch das, was mir Gott im Heiland gegeben hat. Willst du denn ohne das leben? Du bist doch jämmerlich als jämmerlich. Ärmer als arm, wenn du ihn nicht hast. Soweit Hofacker. Aber jetzt darf ich selber als Schüler, der ich mir das als Hausaufgabe habe geben lassen, nachdem Wilhelm Busch das mir schon als junger Student gesagt hat, immer wieder an dem Abschnitt dran bin und schon oft nach menschlichem Ermessen gescheitert bin, sagen, wie ich mir vorstellen könnte, so wie ich heute jetzt die Sache ansehe, wie wir es in unseren Gemeinschaften erwecklich weitergeben können, in Ansprachen, in Briefen an Patenkinder. Briefseelsorge ist ja so wichtig, dass wir nicht nur schreiben, alles Gute, sondern auch mal Sachen schreiben. Was hat Dora Rappert geschrieben? Briefseelsorge, Martin Luther. Der Evangelist, der erweckliche Predigt machen will, hat Wilhelm Busch immer gesagt, muss sehen, dass er am Anfang etwas trifft, wozu der Hörer Ja sagen kann. Die Barthsche Theologie ist recht, aber von Anfang an einem Zuhörer vor den Kopf zu stoßen, hat keinen Sinn als Erweckungsprediger. Ich möchte ihn ja haben, dass er einmal sagt, jawohl, gut, das bin ich, sehe ich so ähnlich an. Da gibt's natürlich die Versuchung, dass wir uns billig durch Scherzchen, durch politische Stellungnahmen ins Herz des Zuhörers einschleichen. Es ist wichtig, jetzt etwas zu finden, wo der Zuhörer heute, 1981, sagt, ja, das ist dran. Ich glaube, dass uns Gott hilft, die Frage der Gerechtigkeit ist nach wie vor dran. Wir sind schon bei der Andacht darauf hingewiesen worden, auf die Krimis. Nun lese ich nicht wie Adenauer so viel Krimis, aber ich sehe manchmal Fernsehen an und bin doch überrascht, dass ähnlich wie in den Filmen der 50er und 60er Jahre unheimlich oft die Gerichtsszene auftaucht. Das kommt daher, weil das die Filmproduzenten verhältnismäßig billig kommt. Da brauchen sie keine Außenaufnahmen, haben immer den gleichen Raum und brauchen bloß wieder Ankläger und Staatsanwalt und Verteidiger auftreten lassen. Es ist von den ganzen Kompassen her eine verhältnismäßig billige Sache. Aber sie würden es ja nicht bringen, wenn das nicht hochaktuell wäre. Der Richter und der Mensch, der vor dem Tisch des Gerichtes steht, entweder als Verbrecher kommt's heraus, was er falsch gemacht hat, oder als Unschuldiger kann er seine Unschuld erweisen oder geschieht ein Justizirrtum. Eine ungeheuer erregende Frage. Uns ist ja ähnlich, wie wenn wir einen hohlen Zahn haben. Da kreist ja dauernd unsere Zunge an dem hohlen Zahn rum, an der Ruine, so lange, bis wir uns endlich entschließen, zum Onkel Doktor zu gehen. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Frage auch nach der Gerechtigkeit Gottes und Gerechtigkeit vor Menschen in der modernen Welt eine ganz brennende Frage ist. Der Mensch macht unbewusst vielleicht an der Frage der Gerechtigkeit herum. Ich meine, das sei, wenn wir heute sagen, gibt's denn noch Gerechtigkeit vor Gott und Menschen, sei ein Thema, wo wir das beitragen können, das aktuell ist. Und viele Menschen stellen sich's nun so vor, als ob Gott dem würdigen Senatsgerichtspräsidenten von Hamburg gleicht, der einige Zeit da in der deutschen Fernsehserie vor Gericht gebracht oder sowas auftauchte. Ein ehrenwerter, unbestechlicher Mann, der sich die Argumente des Staatsanwalts und des Rechtsanwalts anhörte und dann sein Urteil sprach. So stellen sich viele Menschen Gott vor. Kant hat es ja auf den Nenner gebracht in seiner Kritik der praktischen Vernunft. Es muss ja irgendwo eine Instanz geben, wo wir auch zeigen können, dass wir einiges geschafft haben. Und der normale Mensch ist ja hin und her gerissen, dass er eines Teils weiß, dass nicht alles in seinem Leben stimmt, Wir sind keine Engel. Auf diese Parole können Sie heute Millionen einschwören, die das zugeben. Engel sind wir nicht. Aber die andere Parole ist, it could be worse. Es könnte auch noch schlimmer sein. Es gibt ja Leute, die im Zuchthaus sitzen. Nicht? Ich habe doch geschafft. Ich habe mit meinen Kindern, die haben zwar nicht richtig eingeschlagen, aber ich habe für die geschafft und habe denen Geld gegeben, habe sie Schulen besuchen lassen. Meine Frau kann auch nicht klagen, die durfte auch mal allein in Urlaub, nicht? Also, der normale Mensch ist überzeugt, wenn ich nicht in den Himmel komme, ja, was soll denn dann noch in den Himmel kommen? Er ist einer, der vor dem Gerichtstisch Gottes, auch wenn er angeklagt werden sollte, wenn da etliche böse Menschen sind, die etwas Schlechtes über ihn sagen, sagen, lieber Gott, aber denk doch dran, hier dies und hier jenes und das darfst du nicht übersehen. Und das muss doch zu einigen Pluspunkten reichen. Mindestens zu einem schönen, befriedigend. Nicht? Die Vorstellung von Gott, die Sie immer wieder bei seelsorgerlichen Gesprächen in der Gemeinde kennen. Auf der anderen Seite ist ja dieser Mensch, der über seine eigene Fehler so manchmal hinwegsieht, nicht hinwegsieht, aber sagt, die anderen machen es ja auch, also ich bin noch ganz gut bürgerlich. Elend daran interessiert, dass extreme Bosheiten gesühnt werden. Und wenn 99% der Bevölkerung normalerweise gegen die Todesstrafe sind, erleben Sie mal so Friseurgespräche, wenn ein Kind ermordet wurde. Wie schnell die Meinung umschlägt, Rübe ab. Den sollte man nicht leben lassen. Das darf man doch nicht einfach so laufen. Der wird auf Staatskosten jetzt noch 25 Jahre verhalten. Als etwa vor einem Jahr in Franken entdeckt wurde, dass ein Oberbürgermeister, der ganz in Würden lebte, entscheidend beteiligt war bei der Judendeportation in Frankreich, dass man aber die Sache gar nicht irgendwie gerichtlich verfolgen kann, weil sie verjährt ist, da ging bis hin zum kleinen Mann ein Sturm der Entrüstung durchs Volk. Das darf doch nicht wahr sein. Man darf doch solch eine Sache nicht einfach laufen lassen. Der kann doch nicht einfach in Ehren und Würden in seinem Bungalow wohnen bleiben und ist schuldig am Tod von Hunderttausenden von Juden. Da muss doch was passieren. Und diese Frage wird ja nicht bloß den menschlichen Obrigkeiten vorgelegt, tut ihr denn was? Sondern, selbst wenn Menschen nicht an Gott glauben, aber sie begegnen uns, die wir mit Gott rechnen, selbst wenn sie sagen, was tut denn euer Gott? Ist er auf seinem Gerichtsstuhl eingeschlafen? Was tut er denn? Der Hunger in der Welt, Unterdrückung, Revolution, Krieg, Kriegsangst, die Bosheit triumphiert. Darf ich das von unserem schönen, lieblichen Remstal sagen? Ich habe den Eindruck, dass der Teufel drin ist, in den engsten Verhältnissen einer Stadt, im Stadtrat, dass kein Vertrauen mehr da ist zur Polizei, nicht mehr zum Bürgermeister, nicht mehr zur Verwaltung. Es wird alles gegenseitig madig gemacht. Die Opposition ist nichts, die Regierung ist nichts, die Verwaltung ist nichts. Es ist wie ein Fieber, das umgeht. Lieber Gott, wo bist du denn? Lässt du die Welt so laufen? Lässt du die Schurken laufen? Ich meine, wir könnten in einer evangelistischen Ansprache dies alles aufnehmen und sagen, ohne dass wir viel von El Salvador sprechen oder von Krebsangst, ganz an dem, was uns auch bewegt und was viele Menschen bewegt. Wo ist Gott? Wo ist denn Gerechtigkeit? Und dann dürfen wir sagen, liebe Leute, wir sind froh, dass wir die Bibel haben. Wir sollten viel öfter mit der Bibel kommen. Gar nicht bloß so als rhetorischer Kniff, wie es manche Evangelisten eingebracht haben. Ich halte es für gut, dass Billy Graham das eingebracht hat und Ulrich Parzani mitgenommen hat, dass wir immer wieder auf die Bibel hinweisen. Aber dann auch wirklich die Bibel bringen und sagen, liebe Leute, es könnte ja sein, dass wir alle in Sachen Gerechtigkeit einen blinden Fleck haben. Nun schlage ich Ihnen ein Beispiel vor, von dem ich letztlich nicht selber überzeugt bin, weil es mir noch für den Ernst der Sache zu harmlos erscheint, aber ich bin auf kein Besseres gekommen. Ich kann bloß auch meine Armseligkeiten weitergeben. Mein ältester Sohn, heute 21 Jahre alt, ist rot-grün blind. Wir haben das erst gemerkt, als er verhältnismäßig alt war, 8 Jahre. Wir waren im Urlaub am Milstädter See, haben ein herrliches Feld mit Walderdbeeren gesehen und die anderen Kinder hatten schon bald halb ihre Becher voll und er hatte noch keine einzige Beere. Und dann hat unsere Cornelia genommen und gesagt, Erdmann, siehst du uns da nicht? Sagt, was ist da? Er sah nur grün in grün. Das leuchtende Rot, da reagiert sein Auge nicht. Es gibt viele Leute, deshalb sind die Ampeln so angelegt, dass grün unten ist und gelb in der Mitte, dass selbst ein Rot-Grün-Blinder weiß, was jetzt gerade hell ist. Mehr als wir ahnen. Und wenn Sie mal nachsehen, wird eigentlich in jeder Verwandtschaft einer sein oder hat einen im Betrieb. Er hat davon gehört, es ist immerhin noch ganz interessant und jeder muss zustimmen, das gibt's. Also ein Phänomen, dass man für eine Farbe keine Reaktion hat. Und wir können gut sagen, das hat uns allerdings Gott gesagt, dass wir in Sachen Gottes und mit all dem, was mit Gott zusammenhängt, vor allem auch mit Gerechtigkeit, einen blinden Fleck haben. Da sehen wir bloß noch, was Menschen tun. Wir sehen bloß die eine Farbe in Sachen Gerechtigkeit. Was Menschen tun, was ich anständig mache für meine Kinder, was ich in meinem Beruf leiste, wie ich mich einsetze für die Öffentlichkeit und ich sehe die Untaten der anderen, wie die sich benehmen, wie meine Nachbarn mir das Leben schwer machen und wie alles so schön wäre, wenn es die Russen nicht gäbe und so weiter. Ich sehe in Sachen Gerechtigkeit bloß Menschen und sage am Schluss, wo ist Gott? Die Bibel sagt mir, Gott ist in Sachen Gerechtigkeit schon längst unterwegs. Du darfst ihn nicht dauernd hinter diesem Richtertisch suchen, du darfst ihn nicht auf den Stuhl bannen. Wenn wir gerecht sind, heißt das, wir 50 Mark locker machen fürs Rote Kreuz, dass wir einen, der keine Heimat hat und an unsere Tür kommt und klopft, dass wir dem ein Nachtlager geben und einen Imbiss. Unsere Gerechtigkeit heißt, dass wir unserer Frau gerecht werden, unseren Kindern gerecht werden, unserem Beruf gerecht werden, dass wir etwas tun, dass wir etwas planen, dass wir handeln, dass wir zupacken. Und wenn Gott gerecht ist, und das steht allerdings in der Bibel, auf dass er vor allem gerecht ist, dann dürfen wir nicht auf dem Stuhl lassen. Dann will Gott anpacken, zupacken, etwas machen. Was steht denn hier in Römer 3 drin, was Gott zupackend mit seinen Händen macht? Zuerst einmal Vers 25, er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen in göttlicher Geduld. Ich bin fest überzeugt, das können Sie dem fernstehendsten Menschen so nahe bringen, dass er ganz dicht vor der Tür des Glaubens steht und dass Gott das Wunder tun kann, durch seinen Heiligen Geist zu wecken. Ach, so ist's. Ich muss ja zugeben, dass die Welt sich nicht schon längst selbst in die Luft gesprengt hat, ist mir unerklärlich. Dass Gott unsere Welt nicht schon längst weggeworfen hat zum alten Eisen, ist mir unerklärlich. Und Römer 3 sagt als Botschaft für uns gottesblinde Leute, Gott trägt, wie man einen 20-Zentner Blindgänger trägt mit vorsichtig, dass er Zünder nicht losgeht. Die Welt in göttlicher Geduld, Gott rinnt der Schweiß herunter über diese Arbeit. Dass er in seinen bewahrenden Händen diese tobende, vibrierende Welt hält. Sagen Sie es mal dem Hörer, dass er morgen früh, wenn er die Tageszeitung liest mit all den Schlagzeilen, die Hände Gottes sehen soll, der diese Welt hält. Von Teheran bis Somalia, von Südafrika bis nach USA. Gott hält diese Welt. Tut etwas, der gerechte Gott, auf das Gott gerecht ist. Sehen wir überhaupt, was Gott tut? Die Bibel gibt noch mehr Informationen darüber, was Gott tut. Wenn es sagt, er ist gerecht und er macht gerecht. Hier müssen wir einfach jetzt auch den großen Zusammenhang von Römer 1 und 2 hineinnehmen, dass ja der Mensch seine Hauptschuld darin hat, dass er Gottes Gottheit nicht ernst nimmt. O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell guter Gaben, ohne den nichts ist, was ist. Gott ist ein schaffender, handelnder, mächtiger Gott. Gott will für uns denken, habe ich Zeit überhaupt, seine Gedanken zu vernehmen? Gott will in mein Leben hineingreifen, habe ich Zeit überhaupt, ihm das zuzulassen? Gott will mit mir reden, habe ich überhaupt Bereitschaft, auf ihn zu hören? Oder behandle ich Gott wie einen Hausierer? Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz noch Hausierer gibt. Bei uns gibt es noch ab und zu solche lieben Freunde, die besonders gerne in Pfarrhäuser und Predigerhäuser kommen und dann an der Glastür läuten, mit ihren großen Taschen dastehen, wo man sagt, ach, das ist aber schön, dass Sie da sind. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, was haben Sie denn? Ach, Handcreme, Zahnpasta, Schniersenkel, wir haben noch eine ganze Schublade voll. Hosengummi brauchen wir auch nicht mehr bei neuen Hosen. Also nein, tut mir furchtbar leid, aber ich brauche nichts. Kommen Sie das nächste Mal wieder. Degradieren wir Gott nicht normalerweise, auch wir frommen Leute, zum Hausierer? Lieber Gott, was hast du heute anzubieten? Ach, in der Bibel lese, Psalm 119, das kenne ich schon, das brauche ich nicht so genau lesen. Danke. Man redet heute viel in Begriffen, die mit Gerechtigkeit zusammenhängen. Dass es behindertengerechte Fahrstühle gibt und kindergerechte Schulsysteme und altersgerechte Rentenpläne und familiengerechte Wohnungen. Ist unser Leben gottgerecht, Gott angepasst, auf Gott ausgerichtet? Gott sitzt nicht gar nicht bloß hinter seinem Tisch und wartet drauf, was du aufbaust, was du gemacht hast, sondern er fragt mal Entschuldigung, ich bin Gott der fromme, Gott der Brunnquell guter Gaben, brauchst du mich eigentlich überhaupt nie? Warum weist du mich Tag um Tag ab? Ich will das mal aufzählen, wie viele Tage du mich überhaupt nicht gebraucht hast, mein Mahnen nicht, meinen Trost nicht. Das wird dann ein Schweigen geben, wenn wir einmal so zur Verantwortung vor Gott gezogen würden und er uns so fragt. Und dann gibt's eine Stimme, die hineinruft in das Schweigen, die ruft, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir uns umdrehen und nach dieser Stimme sehen, was das für eine merkwürdige Stimme ist, dann sehen wir noch einmal Gott, so wie in Römer 3 schildert, dass er in unsere Welt etwas hineinhält. Mit seinen Händen. Die Hände sind blutbefleckt. Sie halten Jesus, den Gekreuzigten, in seiner ganzen Todesnot. Den brauchst du, weil jedes Versagen deines Lebens gesühnt werden muss. Ja, man kann es nicht einfach laufen lassen, man kann es nicht hingehen lassen. Deine unbarmherzigen Urteile, deine Gottesrebellion, wie du mich beleidigt hast, jedes ungute Wort, wie du deinen Kindern nicht gerecht wurdest, kannst nicht hingehen lassen. Es ist gestraft worden und die Strafe ist auf Jesus gefallen, sieh ihn an. Der hätte es nicht nötig gehabt. Er war der reine, vollkommene. Gott hält Jesus in unsere Welt hinein bis heute. Bietet er ihn an, schaut ihn an. Der hat gelitten für dich. Der handelnde Gott, der diese Welt trägt in seinen Händen, der uns mit vollen Händen anbietet, brauchst du denn nichts? Der uns, wenn wir an diesem großen, schenkenden Gott schuldig geworden sind, noch einmal als größte seiner Gaben Jesus gibt. Stellvertretend für unsere Schuld gestorben, auf das nun Gott erweise seine Gerechtigkeit. Er hat uns Jesus vorgestellt als Sühnopfer in seinem Blut, damit er erweist, dass er gerecht ist. Er lässt nicht alles laufen. Er lässt nicht alles hingehen. Sünde gehört gestraft. Rebellion gegen Gott gehört gestraft. Jeder unreine Gedanke gehört gestraft. Jedes böse Wort gehört gestraft. Jede Selbstsucht gehört gestraft. Und Gott straft und lässt die Strafe auf den fallen, den er uns jetzt hinhält. Für euch geschehen. So wie es Jesus gesagt hat in seinem Wort. Mein Leib für euch gebrochen. Mein Blut für euch vergossen. Gott hält uns diesen Jesus hin und fragt, nimmst du dieses Urteil an? Nimmst du es an? Jetzt helfen Sie dem modernen Menschen, dass er sagt, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht recht, was ich machen soll. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Aufrufe machen, wo der moderne Mensch unsicher wird und sagt, soll ich Halleluja rufen oder soll ich sagen, ja, hier, oder soll ich sprechen oder nicht, oder soll ich meinem Herzen beantworten? Wir müssten auch die Tiefe der Bibel aufnehmen, die 1. Korinther 2 sagt, der normale Mensch vernimmt nichts, es ist ihm eine Torheit. Und dass sie deshalb sagen, normalerweise, vielleicht ist ihnen sympathisch, aber normalerweise können Sie und ich damit nichts anfangen. Stehen wir davor, dass wir sagen, das ist rührend, aber was soll's? Also darf ich nochmal hier lesen, in diesem Abschnitt, wo es um Gerechtigkeit geht. Nun ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Offen. Unser Gott ist kein Geheimniskrämer, der irgendwas undurchsichtig lässt, sondern es gehört zur Güte Gottes, wenn er mit vollen Händen gibt, dass er auch Dinge, die uns verschlossen sind, aufschließt, offen macht. Und damit rechne ich, dass er, der uns gezeigt hat, was seine Gerechtigkeit ist, dass er nicht ein untätiger Gott ist, sondern ein Gott, der in Geduld diese Welt hält, als ein Gott ist, der mit großen und freigebigen Händen austeilt, dass er ein Gott ist, der selbst Menschen, die an diesem freigebigen Gott schuldig geworden sind, Vergebung anbietet, dass dieser Gott ihnen auch das aufschließt und plötzlich ganz klar macht, dass es nur eins gibt, dass sie jetzt mit in der Stille die Hände falten und sagen, Herr Jesus, zu dir will ich gehören. Du hast meine Schuld getragen, jetzt möchte ich mit dir leben, Herr Jesus. Und dann kann er ein Leben anfangen, das enden wird in der vollen Gerechtigkeit Gottes. Gott will die gerecht machen, die sich zu Jesus halten. Er will nicht bloß mit vollen Händen Trost und Gesundheit und Freude an Kindern und Urlaub schenken und auskommen, sondern er will auch die Gerechtigkeit schenken, denen, die zu Jesus gehören wollen. Nimmst du das Urteil an, dass du eigentlich den Tod verdient hast, hält uns Jesus hin. Siehst du, dass du eigentlich gestraft gehörst? Und willst du es gelten lassen, dass Jesus für dich gelitten hat und dass darum alles recht ist? Ich meine, wir sollten immer bei unseren erwecklichen Aufrufen die Fragen, die wir stellen am Schluss, münden lassen im Gebet, und das wollen wir auch jetzt tun. Herr Jesus, du bist uns nachgegangen, du hast dich vom Vater in unsere Welt schicken lassen. Wir haben's gar nicht gemerkt, wie oft der Vater uns seine Güte in Fülle angeboten hat. Wir sind schuldig geworden. Jesus, wir sind dankbar, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und jetzt, Herr, wir wollen es dir in der Stille sagen, dass wir dir ganz neu gehören wollen. Damit Gott uns segnen kann mit der Gerechtigkeit, jetzt schon und einst ewig. Herr Jesus, stoß uns nicht zurück. Lass es wahr werden, wer zu dir kommt, den willst du nicht hinausstoßen. Herr, du hörst auch, was Einzelne dir jetzt gesagt haben. Sag du dein Amen drauf. Amen.